Die Therapie des Multiple Myeloms ist wirklich eine große Herausforderung. Es gibt viele unterschiedliche Therapien. Es gibt große Fortschritte in den Therapien. Darüber sprechen wir heute mit der Privatdozentin Dr. Giesen. Sie ist Oberärztin am Robert-Bosch-Krankenhaus für Hämatologie und Onkologie. Liebe Frau Dr. Giesen, die Therapie des Multiple Myeloms. Wie steigen wir denn ein? Was sind die Kriterien? Wir hatten gerade davor gesprochen über die Staging und welchen Einfluss das Staging hat auf die Therapie.
Ja, das ist tatsächlich beim Multiple Myelom ein nicht ganz einfacher Punkt, denn wir hatten ja darüber gesprochen, dass es so ein Kontinuum ist von den Vorläufererkrankungen dann zum sogenannten therapiepflichtigen Myelom, also dem Myelom, wo man eine Therapie empfehlen würde. Wo es ganz klar ist, dass man direkt anfangen soll mit der Therapie, ist, wenn wir Endorganschädigung haben, also diese CRAB-Kriterien, Niere schlecht, Blutbild schlecht, Blutsalze schlecht oder Knochen schlecht. Mhm. Und seit einigen Jahren eben auch, wenn wir biologische Marker haben, die uns sagen, der Schaden steht quasi schon direkt vor der Tür, die sogenannten Slim-CRAB-Kriterien, also sehr, sehr viele Plasmazellen im Knochenmark, sehr gestörte Eiweiße im Blut oder im Kernspind schon mehrere Stellen, die so aussehen, als könnte da demnächst ein Knochenloss draus erwachsen, dann würden wir eine Therapie sehr dringend empfehlen und dann müssen wir uns mit dem Patienten zusammensetzen, um zu besprechen, welche Therapie er gerne möchte, was er sich da so vorstellen kann.
Wenn mit der Therapie begonnen wird, dann hören die Patienten ja oftmals dann dieses Wort Erstlinientherapie. Und ich glaube, da fragt sich ja fast jeder Patient, was ist denn damit gemeint mit Erstlinie? Also Therapie ist klar, aber was ist denn Erstlinie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt, Erstlinie heißt die erste Therapie, die wir durchführen, denn wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Multiple Myelom ist leider im Regelfall nicht heilbar. Mhm. Das heißt, wir unterdrücken es mit unserer Erstlinientherapie, mit der ersten Therapie, die wir durchführen, bringen wir es wieder in eine sogenannte Remission, also auf eine Sparflamme sozusagen, wo das jetzt keinen Schaden anrichtet und wo es idealerweise über viele Jahre friedlich bleibt. Aber wir wissen auch, bei quasi allen Patienten kommt es irgendwann wieder und dann müssen wir es ein zweites Mal behandeln. Dann sprechen wir von einer Zweitlinientherapie, dann Drittlinientherapie, Viertlinientherapie und so weiter. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Medikamente haben, die wir unseren Myelompatienten anbieten können, können wir tatsächlich sehr, sehr viele Therapielinien geben, weil wir ja doch in den fast allermeisten Fällen immer noch was aus dem Schrank holen können, was der Patient eben noch nicht hatte, wo man doch die Hoffnung hat, dass man damit das Myelom wieder unterdrücken kann.
Aber selbst wenn man jetzt von Erstlinientherapie spricht, dann ist ja schon in diesem Begriff drin, dass auch unterschiedliche Therapien da gegeben werden, ne?
Genau, deswegen ist die Zusammenfassung, glaube ich, als Erstlinie, denn tatsächlich umfasst die Erstlinientherapie bei den jüngeren Patienten und jung heißt biologisches Alter von 70 bis 75 vielleicht.
Ach, das ist jung, okay.
Dann umfasst die Erstlinientherapie tatsächlich mehrere Komponenten, eine sogenannte Induktionstherapie. Mhm. Das sind auch eine Behandlung aus verschiedenen Substanzen, mit denen wir das Multiple Myelom erstmal stark unterdrücken wollen. Mhm. Der Teil der Therapie findet typischerweise in der Ambulanz statt oder in der Tagesklinik. Also der Patient ist zu Hause, kommt nur zum Therapietag in die Klinik oder zum niedergelassenen Onkologen, geht dann wieder. Und danach an dieser Anfangsphase, die sich über mehrere Monate zieht, daran schließt sich dann eine Stammzellsammlung an, Sammlung von eigenen Stammzellen und dann im Regelfall ein stationärer Aufenthalt mit einer Hochdosis-Chemotherapie. Danach werden die eigenen Stammzellen transplantiert, eine sogenannte autologe Stammzelltransplantation. Das kann man dann auch nochmal wiederholen bei den Hochrisikopatienten, dass man das doppelt macht. Mhm. Und danach schließt sich dann eine Erhaltungstherapie an. Das sind Tabletten, die der Patient zu Hause schluckt. In dem Zeitraum ist der Patient auch ganz normal zu Hause aktiv, berufstätig im Alltag. Und all das fasst man dann als eine Erstlinientherapie zusammen. Also wirklich sehr viele verschiedene Bausteine.
Da habe ich dann gleich zwei Fragen dazu. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass diese Hochdosistherapie, das ist eben etwas, was man nicht immer geben kann. Eben in Abhängigkeit von Gesundheitszustand des Patienten.
Genau, für die Hochdosistherapie, das ist der intensivste Teil der Erstlinientherapie, sodass wir diese Therapie typischerweise nur Patienten empfehlen, die dafür fit genug sind und biologisch jung genug. Also wir schauen gar nicht mehr unbedingt aufs kalendarische Alter, sondern aufs biologische Alter. Und da ist die Schmerzgrenze so etwa zwischen 70 und 75 Jahren. Mhm. Bei den älteren Patienten sagt man, dass dann die Risiken und Nebenwirkungen der Therapie den Nutzen überwiegen, sodass man dann eher eine Erstlinientherapie wählt ohne Hochdosistherapie. Und das kann man mittlerweile auch sehr gut anbieten, weil wir da auch extrem gute, sehr erfolgreiche Therapien haben, mhm. die eben nicht diesen intensiven Teil der Hochdosistherapie einsetzen.
Und wie wird denn diese Entscheidung getroffen? Ich sag mal, wenn ich mich mit Patienten unterhalte, dann höre ich oftmals, dass sie selber auch große Sorgen haben eben vor diesen Hochdosistherapien und auch Ängste. Und es würde mich einfach mal interessieren, wird das wirklich zusammen mit dem Patienten entschieden oder entscheiden das die Ärzte in erster Linie für sich?
Also mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass man das gemeinschaftlich entscheidet und wir nicht mehr wie vor 50 Jahren der Arzt vorschreibt, was der Patient bitte alles schlucken soll. Mhm. Vor der Hochdosistherapie muss man keine Angst haben, aber man sollte Respekt davor haben. Denn es ist eine intensive Therapie, die auch mit potenziell sehr schweren Nebenwirkungen einhergehen kann. Mhm. Mit den aktuellen unterstützenden Maßnahmen, die wir haben, ist das aber gut überstehbar. Und es ist ein absehbarer Zeitraum von wenigen Wochen und dann hat man es auch hinter sich. Aber es ist eine intensive Therapie und das sollte man auch nur mit einem Patienten machen, der das auch will. Mhm. Ich finde, es ist keinem gedient, da einen Patienten dazu zu überreden. Und man muss auch sagen, von den Studiendaten ist es so, dass wir wissen, dass die Hochdosistherapie, das sogenannte progressionsfreie Überleben, das heißt die Zeit, in der man Ruhe hat, bis die Erkrankung wiederkommt und wieder intensiv behandelt werden muss, die ist länger, und zwar deutlich länger.
Okay.
2 Jahre, also großer Unterschied zu einer Nicht-Hochdosis-Therapie. Ein Vorteil auf das Gesamtüberleben konnte allerdings bisher jetzt noch nicht überzeugend gezeigt werden. Das heißt, es gibt auch durchaus Argumente zu sagen, ich möchte das nicht, das hat mir zu viele Nebenwirkungen und lehnt das ab, weil man sagt, aufs Gesamtüberleben gibt es bisher keine überzeugenden Daten. Aber medizinischerseits würden wir sie bei fitten Patienten eigentlich immer primär empfehlen, weil eben dass die Zeit, wo man Ruhe hat danach, was man sich damit erkauft, wirklich so viel länger ist.
Okay.
Und es hat zudem, finde ich persönlich, auch nochmal den Charme. Es ist zwar relativ intensiv, aber dann ist es auch vorbei. Mhm. Also wir haben eine abgegrenzte Therapiephase, denn die Alternative, die man dann empfehlen würde, wenn man eben nicht entweder eine Hochdosistherapie nicht möchte oder dafür nicht geeignet ist, weil man eben schon 85 ist beispielsweise, ist dann eine Dauertherapie. Mhm. Das ist zwar eine ambulante Therapie mit weniger Nebenwirkungen, aber man hat dann eben einfach auch auf lange Sicht was vor sich. Und da würde man idealerweise 5, 6, 7 Jahre am Stück auch behandeln, solange die Erkrankung anspricht. Mhm. Das heißt, man ist da deutlich länger mit beschäftigt. Und gerade jüngere Patienten, wenn man sagt, ich möchte eigentlich ganz normal in meinen Beruf zurück, ich habe keine Lust, jetzt jede Woche einmal zum Onkologen zu gehen, um irgendeinen Antikörper als Infusion zu bekommen, da ist natürlich die Hochdosistherapie viel geeigneter, denn da ist man dann auch nach einem Dreivierteljahr durch mit der Therapie.
Und meine zweite Frage ist, Sie sagten jetzt, dass man eine autologe Stammzelltransplantation machen kann. Das heißt, mit den eigenen Zellen.
Genau.
Die eigenen Zellen werden abgesammelt, werden irgendwo, sag mal, zwischengelagert und dann kriege ich die nachher wieder zurück. Ne?
Genau.
Was mir ehrlich gesagt überhaupt nicht logisch erscheint, meine eigenen Zellen sind doch die kaputt sind, die da irre durch den Körper laufen. Wie kann ich dann mit den eigenen Zellen eine Stammzelltransplantation machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Eigenstammzelltransplantation ist auch überhaupt nicht mit der Fremdstammzelltransplantation zu vergleichen. Mhm. Die Eigenstammzelltransplantation ist im Endeffekt eine Krücke, ein Hilfsmittel, um diese Hochdosis-Chemotherapie zu überstehen. Mhm. Das heißt, die Therapie bei der Eigenstammzelltransplantation ist die Hochdosis-Chemotherapie. Nur die ist so intensiv, dass sich das Knochenmark, die Blutbildung erst nach vielen Monaten erholen würde und man dann wirklich Gefahr läuft, an schweren Infektionen zu versterben. Und deswegen hole ich das Knochenmark, was geschädigt werden würde durch die Hochdosis-Chemotherapie, vorher raus im Rahmen einer Eigenstammzellspende. Das wird dann einfach schockgefrostet, tiefgefroren. Mhm. Und dann gebe ich das nach, quasi das unbeschädigte Knochenmark, nach der Hochdosis-Chemotherapie wieder zurück. Das wächst dann an, sodass der Patient eben nicht monatelang ohne Abwehrkräfte ist, sondern im Endeffekt nach 10 Tagen das Knochenmark wieder ausreichend Blutbildung gebildet hat, dass der Patient dann auch wieder entlassen werden kann.
Aber woher weiß ich denn, ob dieses Knochenmark, was ich jetzt da eingesammelt habe, gesund ist?
Da können durchaus auch Myelomzellen drin sein. Das muss man auch mit dazu sagen. Es gibt kein sogenanntes Purging, das hatte man mal getestet, aber dann auch wieder verlassen ist, dann versucht das zu reinigen. Man sammelt zwar schon gezielt aus dem peripheren Blut ab und schaut da, dass man diese Stammzellschicht ja nach Möglichkeit haben will, aber da können durchaus auch Myelomzellen mit dabei sein, die man dann allerdings ja natürlich in einer kleinen Menge wieder zurückgibt. Und ich weiß ja auch, ich heile den Patienten damit ja nicht, sondern es ist nur, um das Myelom zu unterdrücken. Und da nimmt man quasi die einzelnen restlichen Zellen in Kauf. Die müssen nicht drin sein, aber die können durchaus drin sein.
Jetzt haben wir ja über die Therapien gesprochen, die, sag mal, eigentlich mit den Chemotherapie, das will heißen, Zytostatika basierend ist. Aber jetzt gibt es ja für die Multiple Myelome auch ganz viele neue Substanzen, die ganz anders funktionieren.
Ja, das ist richtig. Bei Multiple Myelome haben wir tatsächlich die konventionellen Zytostatika, also das, was man so als klassische Chemotherapie versteht, fast verlassen. Sie wird insbesondere bei der Hochdosis-Chemotherapie eingesetzt. Es gibt da drei ganz wichtige Substanzklassen, wo es dann jeweils auch nochmal verschiedene Präparate gibt. Das heißt, wir können zum Glück bei Multiple Myelom wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben einmal die Gruppe der Immunmodulatoren. Das hört typischerweise auf IMiD auf. Da gibt es verschiedene Tablettentherapien, die ja im Endeffekt einmal toxisch sind, also giftig auf die Myelomzelle selber sind, aber eben auch sehr viel im Zusammenspiel mit dem Abwehrsystem wirken. Dann gibt es die Proteasom-Inhibitoren, die hören dann alle auf MIP auf. Da gibt es auch verschiedene Substanzklassen, die man entweder als Infusion, als Tablette oder als Bauchspritze gibt. Die wirken auf den Eiweißstoffwechsel der Zellen und das ist natürlich ja, so eine Achillesferse bei Multiple Myelom. Und als drittes gibt es die Gruppe der monoklonalen Antikörper, wie auch bei anderen Krebstherapien. Wir hatten ja vorher schon über Antikörper gesprochen, die der Körper natürlicherweise bildet, die dann gerichtet sind gegen Bakterien, Viren und so weiter. Die monoklonalen Antikörper, die in der Krebstherapie eingesetzt werden, die werden künstlich hergestellt, sind gentechnisch verändert und die erkennen jetzt eben kein Bakterium, sondern die erkennen Oberflächeneiweiße auf den Krebszellen, in dem Fall auf den Myelomzellen und führen eben dazu, dass das Abwehrsystem dann hinzugezogen wird, die Myelomzellen erkennt und abtötet. Insgesamt weiß man, es ist immer besser, mehrere Substanzklassen zu kombinieren, als weniger Substanzklassen zu kombinieren. Das zieht sich eigentlich durch alle Studien durch, dass wenn man eine Kombination beispielsweise aus drei Substanzen hat, dass es im Regelfall besser ist als aus zwei Substanzen. Kann man sich auch gut vorstellen, man greift quasi mit verschiedenen Ansatzpunkten die Krebszelle an, der es dadurch umso schwerer fällt, dagegen resistent zu werden. Das Gute ist, diese Therapien sind fast alle ambulant durchführbar, also beim niedergelassenen Onkologen oder in der Tagesklinik. Das heißt, die Patienten sind zu Hause und kommen dann nur zu einzelnen Therapietagen in die Klinik oder eben zum Onkologen. Und das sind auch gar nicht quasi jetzt jeder Tag der Woche, sondern das kann dann ein oder zwei Tage die Woche sein, mit typischerweise auch mehreren Pausenwochen.
Und die Lebensqualität ist dann in dieser Zeit mit dieser Therapie relativ gut, oder?
Das ist auch eine sehr gute Frage und damit beschäftigen wir uns immer mehr, denn das Multiple Myelom ist ja eine Erkrankung, die man nicht los wird, die einen Zeit seines Lebens begleiten wird. Das heißt, die Lebensqualität ist umso wichtiger, denn man kann nicht sagen, wir powern jetzt ein halbes Jahr durch, nehmen maximal viele Nebenwirkungen in Kauf und danach ist alles vorbei, sondern das sind viele Therapien, die man auch auf längere Sicht gibt, sodass man sagt, dann ist die Lebensqualität natürlich umso wichtiger. Idealerweise sollen die Patienten ganz normal im Alltag sein. Nichtsdestotrotz haben die verschiedenen, auch diese neuen Substanzen, die nicht eben die klassischen Chemotherapeutika sind, auch Nebenwirkungen, die man auch offen ansprechen muss und wo man mit den Patienten dann Substanzen finden muss, die gut in ihr Leben passen, die auch von der Verträglichkeit für sie okay sind. Denn nicht jeder Patient entwickelt ja die Nebenwirkungen, die auftreten können. Wesentliche Nebenwirkungen sind insbesondere Infektgefahr. Das ist eh auch eine Achillesferse bei Myelompatienten, denn das Myelom selber macht einen ja schon infektanfällig. Die Therapien machen das dann auch noch mal schlimmer. Klassische Nebenwirkung von der Chemotherapie, wie beispielsweise Haarausfall, was wir so von klassischen Chemotherapeutika kennen, das hat man da dann typischerweise gar nicht. Aber eben spezifische Sachen, zum Beispiel Nervenschädigungen, so Kribbelgefühle, Taubheitsgefühle, die können auftreten. Oder man kann bestimmte Virusreaktivierungen haben. Gürtelrose kann häufiger auftreten unter bestimmten Therapien. Man kann eine Thrombose
haben. Da kann man sich ja impfen lassen.
Hilft das dann? Da kann man sich impfen, ist auch sehr wichtig und wird auch sehr empfohlen, speziell für Myelompatienten.
Okay. Und also ich hatte das ja mal gesehen, es gibt wirklich eine riesenlange Liste von Medikamenten. Das heißt, wenn ich jetzt eins nicht vertrage, dann gibt es einfach noch Auswahl. Also ich kann immer noch sagen, das eine habe ich jetzt nicht vertragen, es gibt noch Auswahl.
Genau, es gibt prinzipiell sehr viel, was man auswählen kann. Mhm. Und so, dass es immer eine ganz wesentliche Entscheidung ist, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Mhm. Zum einen sind wir natürlich so ein bisschen an die Zulassung gebunden. Nicht jedes Medikament ist beispielsweise in der ersten Linie schon zugelassen. Manche sind erst zugelassen, wenn die Erkrankung wiederkommt.
Okay.
Das Nebenwirkungsprofil ist anders. Mhm. Manche sind zum Beispiel schlecht, wenn man ein krankes Herz hat. Dann würde man bei einem herzkranken Patienten das Medikament zum Beispiel nicht nehmen. Mhm. Dann ist die Gabeart unterschiedlich. Es gibt welche, die man über die Vene gibt. Es gibt welche als Bauchspritze, es gibt welche als Tabletten. Sodass auch das eine Rolle spielt, wenn einer voll berufstätig ist und sagt, ich kann jetzt nicht jede Woche irgendwie zum Onkologen gehen. Für den ist möglicherweise eine Tablettentherapie günstiger, während andere Patienten lieber froh sind, wenn das alles in der Hand vom Onkologen ist und sie nicht noch selber dran denken müssen, welche Tablette sie schlucken müssen, sodass man da durchaus auch solche sozialen Aspekte mit in die Überlegung einbeziehen kann. Ja, und dann ist natürlich der Punkt der Wirksamkeit ganz wesentlich. Ich schaue, auf welche Substanzklasse hat der Patient gut angesprochen oder eben nicht gut angesprochen, wenn ich mir dann überlege, welche Therapie gebe ich als nächstes.
Aber sozusagen im Prinzip kann man sagen, dass man ein relativ normales Leben führen kann. Also man muss sich jetzt nicht komplett zurückziehen und extremst Sorge haben von zwischenmenschlichen Kontakten, von Dingen, die ich esse oder nicht essen darf oder was ich was. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich finde es wichtig, dass die Patienten ein so normales Leben wie möglich führen. Nichtsdestotrotz wäre es falsch zu sagen, ein Myelompatient hat keine Einschränkungen. Mhm. Die Infektgefahr ist etwas, was man berücksichtigen muss. Mhm. Nichtsdestotrotz sollen sich die Patienten nicht zu Hause einsperren, sondern man soll natürlich seine normalen sozialen Kontakte haben. Mhm. In Phasen, wo man besonders abwehrgeschwächt ist, ist es aber sicherlich sinnvoll, sich jetzt nicht in die riesen Menschenmengen zu stürzen, beispielsweise frisch nach einer Stammzelltransplantation.
Gut, das ist klar, ja.
Man sollte seine Impfung regelmäßig machen. Grippeschutzimpfung beispielsweise ist ganz wesentlich. Sie hatten die Gürtelrose angesprochen, die Covid-Impfung. Also alles, wo man sich vor Infekten schützen kann, ist natürlich wesentlich. Es gibt zusätzlich bestimmte Schutzmedikamente gegen Infektionen, die die Patienten bekommen. Mhm. Und dann ist der Aspekt Knochengesundheit noch ganz wesentlich, denn nicht alle Myelompatienten, aber manche Myelompatienten haben relevante Knochenlöcher, sodass der Knochen nicht mehr so stabil ist wie vorher. Und wenn das jetzt ein Profifußballer war, dann würde man das beispielsweise nicht mehr empfehlen. Also es gibt durchaus Einschränkungen oder auch bestimmte Sportarten wie Skifahren oder alles, was so axial staucht, kann kritisch sein bei manchen Patienten. Bei manchen Patienten möglicherweise auch gar nicht. Es gibt Myelompatienten, da sieht der Knochen komplett fit aus. Das heißt, das ist wirklich extrem unterschiedlich, welchen Patienten ich vor mir habe, was man ihm empfehlen würde im Alltag und was eben nicht.
Jetzt hatten wir viel über Knochen gesprochen. Man kann doch auch tatsächlich, wenn jetzt irgendwie so Löcher oder was in den Knochen sind, auch was da machen. Ne? Man kann dann irgendwie das nochmal wieder verstärken mit irgendwelchen, weiß ich gar nicht, was man da heutzutage reintut in die Knochen, verstärkenden Substanzen. Ne?
Genau, also die Knochen sind ja wirklich ein ganz wesentliches Organ bei multiplem Myelom. Ja. Die können instabil sein, die Patienten können Schmerzen haben und wir haben zum Glück aber mehrere Sachen, die wir tun können, um Knochen zu unterstützen. Mhm. Erst einmal ganz allgemein wird empfohlen, wenn jetzt keine Hyperkalzämie, also ein zu viel an Kalzium besteht, dass die Patienten Kalzium und Vitamin D zu sich nehmen, wie auch ein Osteoporose-Patient, um einfach die Knochensubstanz zu stärken. Und dann gibt es noch spezielle Knochenaufbauspritzen, die sogenannten Bisphosphonate, die diese Osteoklasten, über die wir in unserem ersten Film gesprochen haben, hemmen und dazu führen, dass der Knochen wieder verstärkt aufgebaut wird. Mhm. Die wirken auch direkt, also sie machen es auch direkt dem Myelom ungemütlich, sodass man sogar gesehen hat, Patienten mit Bisphosphonaten und Myelom leben länger als solche ohne Bisphosphonate. Also eine ganz wichtige Therapie gibt man im Regelfall einmal im Monat. Wichtig zu wissen ist, diese Bisphosphonate können den Kieferknochen schädigen und zwar, wenn man den Kieferknochen zusätzlich ärgert. Sprich, wenn der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung macht oder einen Zahn zieht. Sodass wir immer empfehlen, bevor man mit solchen Bisphosphonaten anfängt, dass die Patienten einmal zum Zahnarzt gehen. Der soll gucken, ob irgendwas gemacht werden muss. Mhm. Wenn dem so wäre, das dann tun. Und erst wenn alles repariert ist, fangen wir mit den Bisphosphonaten an. Da die Bisphosphonate auch eine lebenslange Therapie sind im Idealfall, kann es natürlich sein, dass dann doch irgendwann noch mal ein Zahn gezogen werden muss. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, der Zahnarzt muss Bescheid wissen, dass man Bisphosphonate nimmt Und idealerweise sollte man einen Monat vorher und 3 Monate nach dem zahnärztlichen Eingriff die Bisphosphonate pausieren.
Okay.
Und der Zahnarzt sollte ein Antibiotikum zum Schlucken rezeptieren für den Eingriff. Mhm. Das bezieht sich aber auch tatsächlich nur auf kiefernahe Eingriffe, also Wurzelbehandlung oder Zähne ziehen. Wenn er jetzt ein bisschen Zahnstein wegmacht, das ist egal. Aber wirklich diese invasiven Eingriffe, da muss man Bescheid wissen, weil das kann dann zu dieser Kieferosteonekrose führen.
Osteonekrose, dass der Kieferknochen stirbt.
Oder? Genau, der Kiefer kommt wirklich, also das will man wirklich nicht haben. Aha. Da kommt es dann zur Abbauerscheinung vom Kiefer.
Mhm.
Von daher, da muss man wirklich aufpassen. Aber wenn man das mit dem Zahnarzt weiß, dann ist das Risiko wirklich sehr gut managebar. Das allgemein, um den Knochen zu stärken. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, wenn ich an einer konkreten Stelle ein Problem habe, eine große Osteolyse, die entweder die Stabilität gefährdet des Knochens oder eben schmerzhaft ist, dann kann ich die entweder örtlich bestrahlen. Das heißt, oft stellen wir den Patienten die Bilder den Strahlentherapeuten vor mit der Frage, kann ich da örtlich bestrahlen und da Schmerzen nehmen und auch wieder zu einer Stabilität führen. Es gibt die Möglichkeit der Kyphoplastie im Bereich der Wirbelsäule, dass man zum Beispiel ein Knochenloch mit Knochenzement auffüllt.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch noch operative Maßnahmen seitens der Orthopäden, ja, wenn ein Knochen gebrochen ist, dass man den entsprechend versorgt.
Und das wird alles organisiert dann von dem Onkologen. Der Onkologe sieht das und weiß das und der sagt dann, bitte geh zum Orthopäden und lass das und das machen, oder?
Ja, typischerweise ist es so, dass der Onkologe ein bisschen die Fäden in der Hand hält und genau für solche Fragestellen haben wir dann diese interdisziplinären Tumorboards, wo dann eben Chirurgen und auch Strahlentherapeuten und die Onkologen und die Radiologen alle an einem Tisch sitzen, sich gemeinsam die Bilder angucken. Der Onkologe erzählt ja, der Patient hat da und da Beschwerden und dann kann man gemeinsam einen Therapieplan festlegen.
Mhm. Und wie erkennt man denn jetzt, ob denn die Therapie das gewünschte Ziel erreicht?
Ja, da kommen wir jetzt wieder auf unseren Diagnostikpart zurück, als wir über die Eiweiße gesprochen haben, die das multiple Myelom bildet und die wir im Blut messen können. Denn das ist ein ganz hilfreicher Parameter, um im Lauf der Therapie zu schauen, spricht der Patient an auf die Therapie. Denn typischerweise, wenn er gut auf die Therapie anspricht, dann geht das Eiweiß zurück. Idealerweise geht dieses krankhafte, dieses monoklonale Eiweiß so weit zurück, dass man es nicht mehr messen kann, weder im Blut noch im Urin. Und dann kann man in einem nächsten Schritt noch mal ins Knochenmark schauen und gucken, ob man da noch vermehrte Plasmazellen nachweisen kann. Idealerweise erreicht man nach der Therapie diesen Zustand der Vollremission und erhält diesen Zustand auch. Aber auch das muss man sagen, in den allermeisten Fällen kommt das Myelom ja wieder. Und auch das erkennt man dann an diesen Eiweißwerten. Das heißt, Myelompatienten wird empfohlen, dass man da im Regelfall so alle Vierteljahr diese Werte bestimmt. Und wenn man sieht, dass die von einem niedrigen Niveau dann wieder anfangen zu klettern, dann weiß man schon, okay, jetzt wird die Erkrankung wieder aktiv. Und dann muss man nochmal gucken, müssen wir direkt mit einer Therapie anfangen oder sehen wir erst die ersten Züge, dass sich wieder was tut, können wir es noch ein bisschen beobachten. Wir machen vielleicht nochmal eine Bildgebung, um zu gucken, tut sich denn auch was am Knochen. Wir schauen natürlich auf Blutbild und Niere. Und wenn wir dann entweder sehen, da tut sich schon wieder was an den Organen, da droht Schädigung, oder diese Eiweißwerte, die steigen dann wirklich richtig schnell an, dann würde man mit dem Patienten besprechen, dass man dann doch wieder eine neue Therapie einleiten muss. Und dann schaut man, was hat er davor bekommen? Ist er vielleicht gerade sogar unter einer Therapie, die ihre Wirkung jetzt dann verloren hat? Wie stelle ich am besten die Therapie um das Myelom eben wieder zu unterdrücken? Und auch das messe ich wieder anhand dieser Eiweißwerte.
Und das möchte ich jetzt aber nochmal verstehen. Ist denn ein Multiple-Myelom-Patient jemals therapiefrei? Gibt es dann so Phasen, wo einfach gar keine Therapie gemacht wird? Oder ist es eigentlich so, dass ständig eine Grundlast an Therapie gemacht wird?
Auch das ist individuell unterschiedlich. Okay. Wenn man in die Studien guckt, ist es so, dass alle Studien mehr oder weniger als Dauertherapie angelegt sind. Und dass man auch davon ausgeht, dass es natürlich besonders gut ist, das Myelom quasi die ganze Zeit zu bearbeiten und da keine Ruhe zu geben. Nichtsdestotrotz kommt man ja oft an den Punkt, zumal es eine lebenslange Erkrankung ist, dass der Patient sagt, ich möchte jetzt auch einmal eine Pause haben. Und wenn man eine gute Remission erzielt hat, dann kann man das im Einzelfall auch besprechen, dass es durchaus okay ist, eine Pause unter Beobachtung zu machen und die Werte zu kontrollieren. Und auch das geht oft über einen langen Zeitraum gut.
Und ich glaube, das ist dann auch mal ganz wichtig, dass die Patienten mit ihren Ärzten sprechen. Ne? Ich glaube, das ist immer der ganz wichtige Punkt, wenn irgendwie auch so eine emotionale, also körperliche oder emotionale Belastung da ist und man so irgendwie den Eindruck hat, ich halte das alles nicht mehr aus, ja. Bitte nicht mit sich selber ausmachen, sondern bitte mit dem Onkologen besprechen, weil ich glaube, da gibt es ja immer auch Varianten, was man tun kann oder eben auch mal lassen kann für einen gewissen Zeitraum.
Absolut, genau. Ja. Als Arzt ist man immer dazu geneigt, Therapie und Therapie und Therapie zu machen, aber man muss ja auch sagen, die Therapie hat ja keinen Selbstzweck, sondern der Zweck der Therapie ist ja, dass es dem Patienten gut geht, dass er wieder voll in seinem Leben steht. Und wenn die Therapie da an manchen Stellen eher im Weg steht, dann muss man auch gemeinsam die Entscheidung treffen, zu sagen, dann machen wir eben eine Pause. Dann gönnen wir mal ein bisschen Ruhe, wenn man das vertreten kann von den Werten, wenn soweit alles gut ist. Und auch da muss man sagen, das geht oft auch über einen recht langen Zeitraum gut.
Und jetzt haben wir ja gesagt, die Krankheit kommt immer wieder. Das heißt, dann kommt eben die Zweitlinientherapie oder vielleicht auch Drittlinientherapie. Was sind diese Therapien dann grundsätzlich recht ähnlich wie die Erstlinientherapie, bloß dass andere Medikamente eingesetzt werden? Oder sind die dann schon auch ganz anders?
Die können sich schon durchaus unterscheiden. Wir haben ja diese drei Hauptsubstanzgruppen, die Antikörper, diese Proteasominhibitoren, die Immunmodulatoren, die man dann unterschiedlich zusammenwürfeln kann. Wir haben die Hochdosistherapie, die typischerweise in der Erstlinientherapie stattfindet, die man aber, wenn man davon sehr profitiert hat, auch im Rezidiv zum Beispiel nochmal wiederholen kann, diese Hochdosistherapie mit Eigentransplantation. Und dann gibt es jetzt natürlich am Horizont oder auch schon tatsächlich in der ersten Zulassung nochmal ganz neue Substanzen. Stichwort KT-Zellen oder bispezifische Antikörper, die haben nochmal einen ganz anderen Ansatz und auch wirklich mit sehr, sehr beeindruckenden Ansprechraten. Diese Therapien wirken im Endeffekt alle über die Schiene, dass das Immunsystem die Krebszellen erkennen soll. Also auch da nochmal ein neuer Ansatz. Man nimmt entweder bei den KT-Zellen die eigenen T-Zellen, das sind bestimmte Abwehrzellen des Patienten, programmiert die gentechnisch um, dass sie das Myelom erkennen und gibt sie zurück. Oder in Form der bispezifischen Antikörper, und auch die stehen uns mittlerweile zur Verfügung. Da sind Antikörper gebaut, auch hier wieder künstlich gentechnisch hergestellt, bispezifisch, B2, die sich in zwei Richtungen wenden, in der einen Richtung an die Myelomzelle. Und an der Rückseite vom Antikörper ist nochmal so ein Y-Stück sozusagen, was die Abwehrzelle erkennt. Und das kettet quasi gewaltsam Abwehrzellen an Myelomzellen, aktiviert die Abwehrzellen und führt dann dazu, dass die Myelomzellen abtöten. Und auch das sind wirklich ganz beeindruckende Therapieergebnisse und Substanzen, die wir jetzt wirklich ja erst seit ganz kurzem zur Verfügung haben und die da sicherlich nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Ach, das ist wirklich wunderbar und ich glaube, dass wir da in einer ganz tollen Zeit jetzt gerade leben, ja, wo wirklich so viele neue Therapien am Entstehen sind. Absolut. Und wo man auch wirklich den Eindruck hat, dass wirklich im Detail verstanden ist, wie das alles funktioniert und man wirklich in diese Mechanismen jetzt eingreifen kann, wie die Krebszelle entsteht und wie sie sich vermehrt und so weiter. Und das ist natürlich wirklich toll. Also auch dann in dem Sinne vielen Dank an Sie, dass Sie da forschend, nicht nur also als Therapeutin tätig sind, sondern auch als Forscherin tätig sind. Und ich glaube, dass wir da wirklich einer tollen Zeit entgegenschauen, wo wir hoffentlich auch bald das Multiple Myelom heilen können.
Ja, es ist wirklich eine ganz spannende Zeit und es tut sich sehr viel, was einem wirklich optimistisch stimmt.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Giesen. Vielen Dank. Wir haben gesprochen über die Krankheit, über die Diagnose und über die Therapie des Multiple Myeloms.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.